Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Wann haben Sie das letzte Mal so richtig auf etwas gewartet, auf etwas zugefiebert, so wie es Kinder jetzt in diesen Tagen auf das Weihnachtsfest tun? Kennen Sie so ein Warten? Kennen Sie es noch? Vor einigen Jahren, da habe ich mir vorgenommen, auf eine Uhr zu sparen. Wir lebten in der Nähe von Schramberg, einer alten Uhrmacherstadt. Und da gab es so tolle Uhren, aber die hatten ihren Preis. Und so legte ich jeden Monat ein wenig Geld auf die Seite. Und dann begann das Warten. Manchmal, da fiel mir das Warten leicht. Ein andermal fragte ich mich, lohnt es sich, auf diese Uhr zu warten? Ist das sinnvoll? Dann überwog wieder die Vorfreude. Kennen Sie solch ein Warten? Im Bibelwort für den heutigen Ewigkeitssonntag, da geht es um das Warten. Es ist eine Wartegeschichte, die Jesus erzählt hat und auf die wir heute hören. Es ist das Gleichnis von den 10 Jungfrauen. Ich lese uns aus Matthäus 25, die Verse 1 bis 13. Jesus sagt, dann wird das Himmelreich gleichen 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber hob sich ein lautes Rufen. Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen, nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Jesus Christus, das ist dein Wort jetzt für uns in diesem Gottesdienst. Dein Wort, mit dem du uns ansprechen willst und mit dem du uns ansprichst. Öffne du uns jetzt die Herzen und Ohren, dass wir dich recht hören. Amen. Wie gesagt, es ist eine Wartegeschichte, die Jesus hier erzählt. Doch in diesem Gleichnis, da geht es nicht um das Warten auf Weihnachten oder das Zufiebern auf einen Wunsch, den wir hegen. Dieses Gleichnis erzählt vom Warten auf ein Hochzeitsfest. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auf Hochzeiten, darauf freuen wir doch. Unsere Kinder legen uns immer wieder im Ohr und fragen, wann dürfen wir mal wieder auf eine Hochzeit? Hochzeiten sind schön. Hochzeiten sind im wörtlichen Sinn Hochzeiten, Höhepunkte. Aber jetzt ist in der Bibel so eine Hochzeit nicht nur ein besonderes Ereignis. In der Bibel ist so ein Hochzeitsfest eine Metapher. Ein Bild für die Ewigkeit, für das Leben bei Gott. Eine Hochzeit steht für das Ziel, auf das wir Christen zuleben. Dadurch bekommt dieses Gleichnis eine klare Perspektive. Das Warten, es richtet sich nicht nur auf irgendetwas Schönes, sondern auf das Ultimative, das Entscheidende, die Ewigkeit, in der wir erlöst sein werden von all dem, was unser Leben hier und jetzt gefangen nimmt. Und zu der Hochzeit, von der Jesus jetzt erzählt, da gehört die, nein, halt, nicht die Braut, sondern der Bräutigam. Das tut uns Männern, glaube ich, einmal gut, eine Hochzeit, bei der nicht die Braut im Mittelpunkt steht, sondern der Bräutigam. Aber das hängt jetzt nicht mit uns Männern zusammen, sondern mit Jesus. Denn der Bräutigam, das ist kein anderer als Jesus. Der Bräutigam ist Jesus. Er kommt, um uns zu seiner Hochzeit, zur Hochzeit mitzunehmen, zur Ewigkeit, zur sichtbaren Gemeinschaft mit Gott. Wenn der Bräutigam, wenn Jesus kommt, dann beginnt die ewige Hochzeitsfeier beim Vater. Da ist ein schwerkranker Junge. Er merkt, ich werde nicht mehr gesund. Und so beschäftigt er sich mit dem Thema Sterben. Und eines Tages, da fragt er seine Mutter: Du Mama, wie ist das mit dem Sterben? Die Mutter überlegt einen Moment und dann erklärt sie es ihm so: Weißt du noch, als du noch etwas kleiner warst, da hast du oft so heftig herumgetobt, dass du abends zu müde warst, um in dein Zimmer zu gehen und dich umzuziehen. Du hast dich einfach irgendwo hingelegt, auf den Sofa im Wohnzimmer oder auf den Boden, und dann bist du eingeschlafen, dort, wo du gerade warst. Aber am nächsten Morgen, als du wieder aufgewacht bist, da lagst du in deinem Zimmer. Was war passiert? Dein Vater war gekommen und hat dich in seine Arme genommen und hat dich hinübergetragen in dein Zimmer. Dein Vater, der dich so lieb hatte. So ist das auch mit dem Sterben. Wenn wir sterben, dann kommt Jesus, der uns so lieb hat, und trägt uns hinüber in die Ewigkeit Gottes. Da wusste dieser Junge, dass er einen Vater hatte, der ihn liebte, und einen Erlöser, der ihn holen würde und hinübertrug in die Ewigkeit Gottes. Das ist der erste Zielgedanke, auf den Jesus uns mit diesem Gleichnis stößt. Er kommt, um uns zu holen. Und es ist zweitrangig, ob das am Ende dieser Welt ist oder am Tag, an dem wir hier auf der Erde sterben. Jesus kommt, um uns zu holen und mitzunehmen in das Reich des Vaters, mitzunehmen in unser himmlisches Zuhause. Der Bräutigam, er kommt, und dann beginnt das Hochzeitsfest. Das ist der erste, der eine Zielgedanke dieser Geschichte. Und der andere, der hängt jetzt mit diesen 10 Jungfrauen zusammen. Hier, bei diesen 10 Brautjungfern, da liegt die Pointe dieser Geschichte, die Aussageabsicht. Darum müssen wir uns jetzt diese 10 Frauen noch einmal etwas näher anschauen. Bei diesen Frauen fällt uns zunächst auf, sie leben alle im Horizont dieser Hochzeit. Alle 10 sind eingeladen zum Hochzeitsfest. Sie sind Teil des Brautzuges, Teil der Hochzeitsgesellschaft. Übertragen, sagt Jesus damit, diese Frauen, die leben im Glauben an mich. Sie wissen um die Ewigkeit, dass Jesus wiederkommt. Mit den 10 Jungfrauen meint Jesus damals seine Jünger und heute uns Christen. Es geht also in diesem Gleichnis um uns Christen. Mit diesem Gleichnis, mit dieser Geschichte wirbt Jesus nicht um diejenigen, die ihn noch nicht kennen, sondern mit dieser Geschichte wendet er sich an uns Christen. Um die Pointe dieser Geschichte jetzt zu verstehen, müssen wir uns etwas näher mit den Abläufen zu einer antiken jüdischen Hochzeit beschäftigen. Sorry, aber an dieser Stelle geht es nicht anders, sonst verstehen wir nicht, was Jesus sagen möchte. Die Feierlichkeiten zu einer Hochzeit damals begannen damit, dass der Bräutigam am Morgen das Haus verließ. Er verließ sein Haus und am Abend würde er wiederkommen und dann würde in diesem Haus die Hochzeitsfeier stattfinden. Aber wohin ging er jetzt? Er ging zu seinem Schwiegervater. Er ging zu seinem Schwiegervater, um mit diesem den Tag über den Brautpreis zu verhandeln. Es ging darum, wie viel der Bräutigam als Brautpreis der Familie der Braut zahlen würde, zahlen musste. Ja, so war das damals. Die Brautfamilie hatte ein Anrecht auf den Brautpreis, auf Geschenke, Geld. Und während sie so den Tag über feilschten und dabei auch aßen und tranken, wurde die Braut in das Haus des Bräutigams gebracht. Dabei wird sie von den Brautjungfern, ihren Freundinnen, begleitet. Und dort im Haus des Bräutigams wartet die Braut mit der Hochzeitsgesellschaft bis zum Abend, bis irgendwann der Bräutigam endlich kam und dann das Fest begann. Die Brautjungfern leisteten der Braut den Tag über Gesellschaft, aber am Abend, da hatten sie noch einmal eine Aufgabe. Sie warteten auf den Bräutigam. Und sobald die Boten meldeten, dass sich der Bräutigam auf den Weg gemacht hatte, hatten sie ihm entgegenzugehen mit ihren Lampen, mit ihren Fackeln. Sie holen ihn sozusagen ab. Das ist der Hintergrund unserer Geschichte. Soweit so gut, aber jetzt ziehen sich die Verhandlungen zwischen dem Bräutigam und dem Brautvater etwas hin. Und das nicht, weil der Bräutigam so gierig war. Nein, die Länge der Verhandlungen wurde als Ausdruck der Wertschätzung der Braut verstanden, und zwar von beiden Seiten. Würde die Familie der Braut nicht mit dem Bräutigam feilschen, dann würde ihnen das als Gleichgültigkeit gegenüber ihrer Tochter, gegenüber der Braut ausgelegt. Ein Vater, der lange und ausgiebig um seine Tochter feilschte, brachte zum Ausdruck, dass er sie sehr, sehr liebte. Und dasselbe galt jetzt auch für den Bräutigam. Wenn der nicht ausgiebig mit seinem Schwiegervater feilschte, so brachte auch er seine mangelnde Liebe zum Ausdruck. Also langes Feilschen, hohe Wertschätzung der Braut, große Liebe von beiden Seiten. Wenn also jetzt die Brautjungfern einschlafen, dann ist das nichts Ungewöhnliches, sondern zuerst einmal ein gutes Zeichen für die Braut. Der Bräutigam war angekündigt worden, die Brautjungfern zogen los, aber dann hatte das Feilschen doch noch einmal Fahrt aufgenommen und die 10 Frauen fielen bei ihrem Warten in einen leichten Dämmerschlaf. Wichtig für uns ist jetzt, Jesus erzählt das ganz ohne Kritik. Da werden keine Vorwürfe gemacht. Das bedeutet, das ist nichts Außergewöhnliches. Das kommt vor. Das ist normal. Dafür braucht sich auch keiner von uns zu schämen. Es gehört zu unserem Christsein im Horizont der Ewigkeit Gottes dazu, dass wir auch einmal müde werden, mit unserem Glauben zu kämpfen haben. Gleichzeitig drückt das Einschlafen aber auch die Gefährdung unserer christlichen Existenz aus. Mein heutiger Tag, meine Aufgaben und Verpflichtungen, meine Freizeitbeschäftigung, meine Mitarbeit, ja, mein ganzes Leben und auch das Widerwärtige in meinem Leben ist durch diese eine Tatsache bestimmt. Das alles geschieht im Horizont der Ewigkeit und muss einmal bei ihm selbst, bei Jesus Christus ankommen. Ich weiß nicht, ob Sie Altmühlboteleser sind. Letzte Woche, da stand im Altmühlboten ein Bericht von einer Veranstaltung in Murr mit dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Beckstein. Und in diesem Bericht, da wurde ein Ausspruch von dem Altministerpräsidenten zitiert. Ein Ausspruch, der uns Franken gut tut. Die Bayern haben die Berge, wissen Sie noch, wie es weitergeht, aber wir Franken haben den Horizont. Die Bayern haben die Berge und wir Franken den Horizont. Darüber kann man jetzt ja diskutieren, vielleicht sind da auch Bayern unter uns, ich selber bin Schwabe. Aber eines, das macht dieser Ausspruch doch deutlich, wir brauchen den richtigen Horizont in unserem Leben. Welchen Horizont haben wir? Ist uns bewusst, dass unser ganzes Leben ein Advent ist? Prägt das unser Leben, dass wir auf den Tag zugehen, an dem Jesus wiederkommt? Wir gehen auf die Begegnung mit Jesus Christus zu. Das gibt all unserem Denken und Planen und Entscheiden seine Bedeutung, den Horizont. Doch jetzt verzögert sich im Gleichnis die Stunde des Bräutigams. Die Stunde, in der Jesus wiederkommt, ist unbekannt. Wir leben im Hoffen. Und darum sind wir auch aufs Äußerste gefährdet. Soweit gleichen sich jetzt die Jungfrauen. Aber als der Bräutigam dann kommt, dann zeigen sich doch Unterschiede. Die 10 Frauen sind ganz unterschiedlich vorbereitet auf die Wartezeit. An dieser Stelle hören die Gemeinsamkeiten unter den 10 Frauen auf. Sie teilen sich in 2 Gruppen. Den einen geht das Öl aus, während sie warten, während ihres Lebens. Die anderen haben genug mit dabei. Ihre Lampen, die verlöschen nicht. Die spannende Frage ist jetzt, worin liegt der Unterschied? Der Unterschied, der entscheidet sich am Öl. Was hat es mit dem Öl auf sich? Wenn wir das Gleichnis anschauen, dann werden zunächst einmal 2 Aspekte deutlich. Das Öl kann nicht geteilt und auch nicht weitergegeben werden. Dabei ist das ja eigentlich bei einer Flüssigkeit wie dem Öl kein Problem. Man kann es ohne Probleme teilen, umschütten, mischen. Und normalerweise gab es damals ja auch Öl in jedem Haus. Warum holen die 5 das Öl nicht im nächsten Haus? Stattdessen lässt Jesus die Frauen, die klugen Frauen in seinem Gleichnis zu den Dummen sagen, als die um Öl bitten: Wir können euch nichts geben, sonst würde es für uns und für euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann, zu den Händlern und kauft für euch selbst. Und an dieser Stelle geht es jetzt ja nicht darum, dass die Jungfrauen böswillig oder geizig wären oder von Jesus als böswillig oder geizig dargestellt würden oder als Menschen, die andere nicht beim Hochzeitsfest dabei haben wollen. Nein, Jesus will damit sagen, das Öl und das, was dahinter steht, das ist unteilbar. Und die andere, zweite Bedeutung, Beobachtung zum Öl: Das Öl verbraucht sich nicht. Das Öl verbraucht sich, es verbrennt. Beim Öl geht es also um etwas, das ständig verbraucht wird. Es weist also darauf hin, dass sich irgendetwas in unserem Christsein ständig verbraucht und deshalb erneuert werden muss. Es geht um etwas in uns, das wir immer wieder neu brauchen. Öl ist jetzt biblisch kein festgelegtes Motiv, so wie zum Beispiel das Bild von der Hochzeitsfeier und das Bild des Bräutigams. Beim Bräutigam ist klar, dass Jesus damit gemeint ist und bei der Hochzeitsfeier auch, dass es um die Ewigkeit geht. Beim Öl, da ist das anders. Und doch wird Öl im Alten Testament oft bei Salbungen gebraucht. Das Alte Testament erzählt immer wieder darüber, wie ein Hohepriester, ein König oder auch der Messias, der erwartete Retter, mit Öl gesalbt werden. Und bei so einer Salbung empfangen der Hohepriester, der König oder der Messias den Heiligen Geist. Im Alten Testament in der Bibel besteht also ein Zusammenhang zwischen dem Öl und dem Heiligen Geist. Der Apostel Paulus spricht davon, dass Christen gesalbt und versiegelt sind mit dem Heiligen Geist. Christen haben den Heiligen Geist. Kann jetzt der Heilige Geist aber in uns zu Neige gehen? Nein, aber der Glaube, den der Heilige Geist in uns wecken und wirken will, der kann verkümmern. und die Beziehung zum Bräutigam, zu Jesus und die Hoffnung auf seine Ewigkeit, die Sehnsucht der Begegnung mit ihm, die können einschlafen. Der Horizont seiner Wiederkunft kann weggewischt oder uns verloren gehen. Helmut Thielicke, einer der großen Prediger und Theologen des vergangenen Jahrhunderts, gebrauchte einmal in einer Predigt zu diesem Gleichnis ein Bild. Er sagte, es gibt zum Beispiel Christen, die meinen, einmal im Leben, da muss man sich bekehren oder in die Kirche eintreten, sich am Altar trauen lassen oder sich entschließen, die Kirchensteuern zu bezahlen. Dann ist alles fertig. Solche Leute, so fährt er fort, kommen mir vor wie eine Frau, die einmal am Altar oder vor dem Standesamt das Ja-Wort ihres Mannes erhalten hat und die jetzt meint, ach, der ist mir sicher. Der Ehevertrag ist ja jetzt gemacht. Bisher habe ich mich immer schön für ihn gemacht und mich von der charmantesten Seite gezeigt. Ich musste ihn ja erst einmal gewinnen und mich an ihn binden. Jetzt aber, wo ich das endgültige Ja-Wort habe, kann ich mich gehen lassen, vernachlässigen. Und das lässt sich jetzt ja auch auf uns Männer übertragen. Doch wer so in eine Ehe geht, der ist dumm. Wer so sein Christsein, seine Beziehung mit Jesus Christus versteht, der ist dumm. Das Erschrecken, die Pointe dieses Gleichnisses liegt darin, dass es Christen geben kann, deren Leben nicht zum Ziel findet, die einmal dazugehörten, doch dann, wenn es darauf ankommt, nicht dabei sind, die am Ende vor der verschlossenen Tür stehen. Eigentlich war das damals undenkbar. Zu einer Hochzeitsfeier, da war das ganze Dorf eingeladen, Verwandte, Nachbarn, Freunde, da war keiner ausgeschlossen. Jesus legt es also auf diese Pointe an, diesen Überraschungsmoment in seiner Geschichte. Dieser Punkt sollte bei seinen Zuhörern ankommen, sitzen, sie auf- und wachrütteln. Da kann es Leute geben, die eigentlich dazugehören und doch nicht eingelassen werden. Stattdessen sind sie am Ende ausgeschlossen. Was ist jetzt das Entscheidende für uns, damit wir dabei sind? Wie bin ich bereit? So wie die klugen, wie die fünf klugen Jungfrauen. Bereit ist, wer den Ölvorrat immer wieder auffrischt, auffüllt, der seine Beziehung zu Jesus Christus auffrischt. Wer versteht, dass das Warten und Bestehen des Alltags zum Christsein dazugehört und er darauf reagiert. Der Apostel Paulus beschreibt darum unser Christsein immer wieder mit Bildern antiker Sportwettkämpfe. Paulus war Sportfan. Paulus sagt, unser Christsein gleicht einem Wettlauf. Und so ein Wettlauf, der kostet Kraft und Ausdauer. Der erfordert Training. Wer an solchen Wettkämpfen teilnimmt, hat immer das Ziel, den Sieg vor Augen. Es geht in unserem Christsein darum, dass die Beziehung zu Jesus Christus, dass unsere Beziehung zu Jesus Christus lebendig bleibt. Und das hat auch etwas mit Zeit, mit Ordnung, mit Übung zu tun. An dieser Stelle, da geht es um jeden um uns. Ganz egal, ob du heute Morgen als Konfirmand hier sitzt, sie als Gast oder als Dazugekommener, als Diakonisse, als langjähriger Mitarbeiter oder ob ich als Pfarrer hier vorne stehe. Es geht um unsere Beziehung zu Jesus Christus und darum, dass sie lebendig ist und lebendig bleibt, dass uns das Ziel unseres Lebens vor Augen bleibt, die Begegnung mit Jesus Christus, die Gemeinschaft, zu der er uns holt. Was kann ich machen, wenn ich merke, dass ich dumm war, dass meine Glaubensflamme erloschen ist oder dabei ist zu erlöschen. Die klugen Jungfrauen geben einen Rat. Geht zum Kaufmann, geht zu den Händlern und kauft für euch selbst. Wer sind diese Händler? Wer ist dieser Kaufmann? Auch der Kaufmann ist niemand anderes als der Bräutigam. Der Kaufmann, er ist auch Jesus. Jesus hat Öl und Glaube die Fülle. Er hat den Heiligen Geist im Überfluss und er verschenkt ihn. Er kann deine Lampe wieder entzünden, dein Glaubensfeuer neu entfachen, dir den entscheidenden Horizont deines Lebens wieder groß machen. Jesus erinnert uns mit diesem Gleichnis daran, dass wir das Wenige tun, das wir tun können. Und durch das er unseren Glauben immer wieder erneuert, dass wir dorthin gehen, wo er ist, wo er anzutreffen ist. Und das ist, wo sein Wort im Mittelpunkt steht, wo darum sein Geist wirkt. Das ist der Gottesdienst oder die Feier des Abendmahls. Das ist, wo wir in der Bibel miteinander lesen oder ich alleine die Bibel lese, wo wir beten. Dort, so hat Jesus versprochen, dort begegne ich euch durch meinen Geist und stärke und erneuere euren Glauben. Es geht darum, dass wir Jesus bitten, Herr, halte du mich bei dir. Ich kann das nicht. Mache du mich fest in der Hoffnung, dass du wiederkommst. Vielleicht ist es auch dran, ein seelsorgerliches Gespräch zu führen, wo ich darin bestärkt werde. Das Evangelium, die gute Nachricht heute Morgen ist, es ist noch nicht zu spät. Der Bräutigam ist da, Jesus wartet. Komm zu Jesus und lass deinen Glauben von ihm erneuern. Amen.